immer doch so ein bisschen schlecht damit leben. Also gibt es noch Leute, die lieber sitzen wollen als stehen wollen? Also hier sind sogar noch zwischen Thomas Vaupel und Renato noch ein Sitzplatz auf dem Sofa frei, oder guckt mal einfach vorher, dass ihr es irgendwie bequem habt. Ansonsten können wir auch gerne noch ein paar Stühle sonst irgendwie noch von, wenn ihr noch jemanden Stuhl will, der Holger holt euch garantiert einen Stuhl da noch von oben vor der Galerie runter. Aber der Holger da oben, guckt euch den mal an, der macht's richtig. Der weiß, wie man einen Gottesdienst genießt. Hat der Holger denn oben auch Ton? Ja, ist Ton an. Super. Okay. Also dir geht's gut oben? Super. Okay. Ja, worüber ich heute predigen möchte, hängt unter anderem damit zusammen, ich habe diese Woche einen Vortrag gehört, einen sehr informativen Vortrag über die Veränderungen, die sich im Orient, im Nahen Osten, in der arabischen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben haben, insbesondere auch durch die Einflussnahme der westlichen Mächte. Und das war sehr, sehr informativ, und da ging es um den Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh in den 50er Jahren, über die islamische Revolution im Iran, welche Rolle Saudi-Arabien spielt, wie die Mujahedin gefördert wurden, auch durch den Westen, der Afghanistan-Krieg, die Irak-Kriege, die Entstehung von Al-Qaida, von jetzt halt auch dem islamischen Staat, und wie das so alles so zusammenhängt. Und das war sehr, sehr informativ. Und der vortragende Wissenschaftler sagte zu Beginn seines Vortrages, dass er immer am Ende von seinen Vorträgen gefragt wird, ob er nicht irgendwie auch mal sagen könnte, wo denn eigentlich eventuell auch das Positive jetzt in der Situation ist oder wo positive Ansätze sind oder ob er nicht vielleicht einen Ausblick geben könnte für ein mögliches Happy End. Und da sagte er, ja, also an diesem Teil von dem Vortrag, da müsste er auch noch arbeiten. Da fällt ihm auch gar nichts zu ein. Und das war irgendwie witzig, wie er das sagte, aber das war auf der einen Seite so brutal. Und ich fühlte mich am Anfang am Ende von diesem Vortrag auch sehr, sehr gut informiert. Mir sind viele Dinge auch klar geworden in dieser sehr, sehr verzwickten Situation. Und doch war ich auch von seiner Hoffnungslosigkeit und von seiner Perspektivlosigkeit, die er auch gesagt hat, die einfach im Moment da ist, auch voll angesteckt. Ich dieser Tage mit einem Arbeitskollegen unterhalten und er sagte, boah, es ist ja echt ätzend, wenn ich die Nachrichten anschalte, es kommen ja nur noch, ist ja nur noch Flüchtlinge oder IS. Das ist ja ätzend. Ich wünschte, die Tagesschau würde pro Ausstrahlung mindestens mal eine gute Nachricht auch mal bringen zwischendurch. Aber das ist ja wirklich ätzend. Ich muss dazu sagen, dass Julia sprach mich darauf an, aber es gibt auch im Sport schon mal gute Nachrichten. Das kommt dazu. Er ist noch Schalke-Fan. Also da ist wirklich, für ihn ist das echt sehr, sehr frustrierend. Und diese Bedrückung von diesem Konflikt, der jetzt auch uns immer mehr bewusst wird, dadurch, dass halt Tausende von Kriegsflüchtlingen hier in Remscheid sind und dass nun mal halt auch die IS-Kämpfer jetzt halt auch Anschläge in Paris, was ja nicht weit weg ist, und auch Brüssel, wo ja angeblich auch da Anschläge verhindert wurden, uns das irgendwie so näher kommt. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt eigentlich ein Grundbedürfnis nach Sicherheit hat. Ich glaube, dafür muss ich nicht groß argumentieren. Das würde, glaube ich, die meisten von euch auch direkt zustimmen. Sicher leben zu können, wenn das nicht gegeben ist, dann ist das Leben ja der totale Murks. Und dieses Sicherheitsbedürfnis haben halt ganz, ganz viele Menschen völlig verloren auf der Welt. Für die gibt es gar kein sicheres Leben mehr. Und auch für uns hier ist dieses Sicherheitsgefühl und Sicherheitsbedürfnis irgendwie angekratzt. Menschen machen sehr, sehr viel, um sich sicher fühlen zu können, um ein sicheres Leben zu haben. Und vieles davon ist sehr, sehr gut. Wir gehen zu Ärzten, um uns durchchecken zu lassen, damit wir irgendwie auch, was unsere Gesundheit angeht, sicher leben können. Wir schließen unsere Autos ab und unsere Wohnungen, auch das ist nicht verkehrt und auch kein Zeichen des Unglaubens, damit da keiner ungebeten sich irgendwie bedient. Wir sparen Geld für schlechte Zeiten. Auch das ist sicher keine Sache des Unglaubens, wie man im Buch Mose sehen kann, in der Josef-Geschichte, dass es sogar manchmal sehr, sehr weise, auch göttliche Weisheit auch dahinter stecken kann, wenn man hier eine Planung auch an den Tag legt. Und trotzdem, bei all diesem Sicherheitsbedürfnis ist das auch schwierig, wenn wir uns nur darauf fixieren. Der Uli hat mal im Kindergottesdienst eine Geschichte erzählt, dass er mit seiner Schreinerei früher einen ganz tollen Auftrag bekommen hat, nämlich für eine wohlhabende Familie ein Haus mit neuen Türen auszustatten. Und zwar waren das halt alles, ich weiß nicht, 30 Türen oder was waren das? Ja, so um die 30 Türen, alle so auch extra Anfertigungen, 2,40 Meter groß. Und der Schlaftrakt, da sollten die Türen zudem auch noch alle schusssicher sein, um halt dem Sicherheitsbedürfnis der Familie gerecht zu werden. Jetzt ist der Uli ja nicht irgendeiner, der hat also die Türen waren also so dick, sondern hat die auch mal testen lassen und da mal, der hat also Kontakte zu, da ist schon manchmal komisch, aber er hat da mal einfach mal seine ganzen Freunde so aus dem Mafia-Milieu mal zusammengetrommelt und die haben da drauf rumgeballert und die Türen haben also gehalten und er konnte die also guten Gewissens verkaufen. Ich gebe das mal rum, könnt ihr mal gucken, wie schwer diese Dinger sind. Uli, du kennst das. Da wäre schon mal die erste Sache, die ihr aus dieser Predigt mitnehmen könnt. Legt euch nicht mit dem Uli an, er hat Kontakte, das wollt ihr gar nicht wissen. Aber das hatte er in dem Kindergottesdienst genommen, auch als Aufhänger, dieses Sicherheitsbedürfnis, was wir Menschen haben. Viele Leute betreiben Aufwand, um das zu verbessern, um sich noch sicherer fühlen zu können. Aber das kann auch mal kippen und das kann auch zu einem falschen Sicherheitsbedürfnis führen, zu einer falschen Sicherheit. Jetzt nicht unbedingt so bezogen auf diese wohlhabende Familie. Aber Jesus spricht darüber im Lukas-Evangelium. Kannst du das einmal einblenden? Und diese Stelle möchte ich euch einmal gerne vorlesen. Das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Jesus erzählte ihm dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönn dir Ruhe, iss und trink eine Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Jetzt geht es dem Herrn, so wie ich es verstehe, ja mit dieser Beispielgeschichte, die er sich ausgedacht hat, in erster Linie darum, um die negativen Folgen von Habgier deutlich zu machen. Aber ich finde, es macht auch deutlich, dass wenn unser Sicherheitsgefühl, was wir haben, oder Sicherheitsbedürfnis, was wir ja irgendwie auch zu Recht haben, was, glaube ich, ein Grundbedürfnis ist, wenn wir das nur im Besitz oder nur bei Ärzten, nur bei Versicherungen, nur bei Banken, nur bei Wach- und Schließgesellschaften oder kugelsicheren Türen von Uli suchen, dann ist das zu wenig, weil es kann doch so schnell vorbei sein, trotz alledem. Trotzdem ist doch diese Welt so super unsicher, wo sich Dinge ganz schnell verändern können. Gesundheitlich, die Gesundheit kann heute stabil sein und morgen sind wir schon im Krankenhaus. Trotz bester Ärzte, trotz besten Medikamenten, so toll das auch ist. Ich kenne jemanden, der hat eine Immobilie erworben und kurz danach, nicht hier in Remscheid, sind in die fast unmittelbare Nachbarschaft die Hells Angels eingezogen. Der Wert von Immobilien kann drastisch fallen. Auch Geldanlagen, natürlich ist das weit, weit weg. Und ich bin auch kein Pessimist, bin ich wirklich nicht. Und trotzdem viele irgendwo auch gerade von den älteren Sparern, die haben das noch so irgendwie, weiß nicht, von ihren Eltern so in den Knochen, irgendwie, dass das Geld plötzlich mal total schnell wertlos werden kann und man von ein paar Millionen Reichsmark plötzlich dann mal ein Brot nur noch kaufen kann. Und selbst wenn dann nichts mehr hilft, dann kommen ja die Leute irgendwie meistens dann auf Gold, komischerweise. Aber auch das, Hiob sagt zum Beispiel, einmal die Bibelstelle bitte, Ingo. Hiob sagt, ich habe mich niemals auf mein Gold verlassen, es nie als meine Sicherheit betrachtet. Auch das ist richtig. Einmal ist Gold auch immer nur deswegen so wertvoll, weil alle meinen, es wäre so wertvoll. Aber wenn irgendwann mal ganz viele Leute merken, es ist ja eigentlich gar nicht wertvoll, eigentlich braucht es ja gar kein Mensch. Also es gibt einen Bedarf in der Wirtschaft, zum industriellen Bedarf von Gold, der ist da, aber das Vorkommen an Gold ist viel, viel größer. Also eigentlich der wirkliche Wert von Gold, sei mal so dahingestellt, wenn das mal viele Leute merken, dass man es eigentlich gar nicht braucht, dann könnte das plötzlich halt auch gar nichts mehr wert sein. Ja, und uns Christen, gibt es denn bei uns irgendwie, dass wir durch unseren Glauben irgendwie eine besondere, ja, ein Ass im Ärmel haben, wir da vielleicht zu wenig gesagt, dass wir so ein mehr Sicherheit haben? Und ich glaube, auf den ersten Blick einmal nicht. Laut der Statistik von Open Doors gibt es über 100 Millionen Christen, die aktuell durch ihren Glauben an Christus erhebliche Nachteile in Kauf nehmen müssen. Und deren Christsein besteht darin, Jesus hilft ihnen, die Probleme zu lösen, die sie ohne ihn gar nicht erst hätten. Und die haben viele Nachteile dadurch, dass sie Christen sind. Teilweise bis dahin, dass sie um ihr Leben fürchten müssen und ihr Sicherheitsbedürfnis, dass so diese äußere Sicherheit erstmal ganz dadurch kaputt gegangen ist. Und alle anderen Dinge, dass wir sozusagen wir inflationsgeschützt oder irgendwie besitzgeschützt oder gesundheitsgeschützt werden, das ist ja auch erstmal nicht so. Natürlich weiß ich auch, dass Gott segnet, dass Gott auch uns versorgt. Das will ich alles dann nicht gesagt haben. Aber das ist heute nicht so der Kern der Predigt. Aber wenn es so eine äußere Sicherheit scheinbar gar nicht gibt auf dieser Seite der Ewigkeit, also sprich das Leben lebensgefährlich bleibt, keiner weiß, was morgen ist, ist dieses Grundbedürfnis Sicherheit, wie er eigentlich bei all diesen Punkten, an diesen Anlaufstellen, die ich gerade genannt habe, das wirklich nicht gedeckt bekommen können, so glaube ich doch, dass es bei Gott eine innere Sicherheit gibt, die er uns geben möchte. Und deswegen ist so das auch der Titel der Predigt, innere Sicherheit, auch wenn das ist ja gerade ein Schlagwort, auch wenn das meistens anders belegt wird, glaube ich, dass Gott uns eine innere Sicherheit geben möchte, dass wir innerlich für unsere Seele und sicher bei Gott fühlen. Und ich glaube, dass das elementar wichtig ist, dass das nicht nur so ein Notnagel ist, okay, wenigstens das, besser als nichts, sondern ich glaube, dass es sogar das Eigentliche ist, das, worum es wirklich geht. Dass es hier um die Wurst geht und nicht um eine Nebensache. Und trotzdem das Verrückte ist, finde ich, dass ganz, ganz viele Christen sich bei ihrem Gott gar nicht sicher fühlen. Sondern bei Gott eigentlich auch immer noch ziemlich verunsichert sind. Und auch nie genau wissen, was sie von ihm halten sollen. Vielleicht auch, weil sie ihn nicht genug kennen und nicht mehr wissen, was ist jetzt so, was denkt der gerade? Und genau wie ich jetzt vielleicht, guck mir den Thomas Böhl an, und der grinst jetzt so ein bisschen, oder und denkt mir, warum grinst der jetzt so? Findet er lächerlich, was ich hier sage? Oder denkt er sich, Mann, wenn ich das gewusst hätte, dass der heute predigt, dann wäre ich im Bett geblieben. Ja, vielleicht meint er was ganz anderes, aber ich, jetzt beim Thomas jetzt ein denke ich jetzt nicht. Also Thomas und ich, glaube ich, wir haben jetzt kein Problem, hoffe ich nicht. Aber bei vielen Christen ist das so, man ist verunsichert Gott gegenüber. Was denkt der? Findet er mich gerade doof? Ist der nicht vielleicht doch immer so latent unzufrieden und nörgelig? Und kann ich bei ihm sicher sein? Und jetzt enthält die Bibel ja auch eine Menge Anspruch an unser Leben. Eine Menge Lebensentwurf, so sollt ihr leben. Und immer dann, wenn wir dem nicht entsprechen, dann ist das ja irgendwie auch so eine Anfrage an unser Leben. Aber ich glaube, wir sollten uns bei Gott sicher sein. Und das meine ich jetzt natürlich zu Leuten, die mit Jesus leben, die ihr Leben ihm gegeben haben und die wirklich ihm nachfolgen. Ja, nicht jetzt bei den Leuten, die sagen, ach komm, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren in der Bierlaune raus bei Billy Graham irgendwie die Hand gehoben und eigentlich danach lebe ich gar nicht mehr mit Jesus. Und ja, dass die dann sagen, okay, Wolfgang hat gesagt, ja klar, alles im Sack, alles in trockenen Tüchern. So ist das nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg und dieser Weg muss auch gegangen werden. Aber für die, also für uns, die wir diesen Weg gehen, wir sollten uns sicher sein bei Gott. Das ist ja immer so das Schwierige bei Predigten. Ja, man müsste manchmal so am Anfang Türsteher haben, der sagt so, du links, du rechts, und dann gibt es zwei Predigten. Wenn man zum Beispiel das Predigtthema hat, wie Christsein ist Entspannung und Pause und von Gott empfangen und nehmen und beschenkt werden und einfach mal nichts tun. Und dann nächste Woche, Christsein ist harte Arbeit und Mitarbeit. Das Leben ist wie ein Weinberg und bei Christsein, da muss malocht werden. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es halt Leute, so, wer so ein Türsteher, machen wir nicht, keine Sorge, aber wer so ein Türsteher nicht schlecht, der sagt so, oh, faule Leute nach links, die Fleißigen nach rechts. Und dann kann man für die fleißigen Leute einfach mal die Predigt halten mit dem, irgendwie, entspann dich mal, nimm mal was von Gott. Und bei den faulen Leuten, arbeite mal mit, irgendwie, das ist wichtig, irgendwie ist ein Weinberg. Weil ansonsten ist das meistens so, dann die fleißigen Leute, die hören immer nur, oh, ich muss arbeiten, jawohl, der Weinberg, ja genau, habe ich doch immer schon gewusst, so, oh, wir müssen mal lochen. Und die faulen Leute sagen, ja, ach ja klar, Entspannung, ja super, ist doch genau mein Ding. Und die hören immer nur das. Und deswegen ist das so für mich auch so ein Punkt, bei dieser Sicherheit, natürlich geht es darum, dass man schon Jesus, mit Jesus lebt. Aber dass man da sicher ist. Und dass man sich sicher sein kann. Und das ist, vielleicht hört ihr euch das banal an. Ich kenne so viele Leute, die sich das innerlich fragen. Und ich kenne es sogar von mir selber aus, dass ich mich dann immer so häufig in meinem Leben gefragt habe, reiche ich aus? Ist das bei den Geboten Gottes, wo ich irgendwie, die ich nicht hinkriege? Ich habe letztens noch mal darüber gepredigt, dass das eigentlich mit der Sünde nicht gut ist und wir das sein lassen sollten. Und dann denkst du vielleicht, ach ja, aber ich kriege es einfach nicht hin. Reicht das dann aus? Bin ich gut genug oder ist das doch immer so, komme ich im Himmel wirklich an? Reicht die Gnade von Jesus, um das irgendwie gut zu machen? Oder auch ein anderer Gedanke, vielleicht hörst du irgendwie manchmal tolle Zeugnisse auch hier. Oder jemand berichtet davon, dass er den Heiligen Geist gespürt hat und dann denkst du, ja, ich spüre den nicht. Oder jemand hat ein ekstatisches Erlebnis gehabt oder eine tolle Erkenntnis und du sagst so, ja, ich nicht. Fehlt da was? Und auch das kann einen total verunsichern. Wenn ich das nicht habe, ist dann was mit mir falsch? Und auch das glaube ich, wir sollten uns sicher sein. Ich glaube, eine Zeit lang, da war das auch häufig so, dass wenn für Leute gebetet wurde, dass dann Leute umgefallen sind. Und ich glaube, dass jeder auf den Heiligen Geist auch unterschiedlich reagiert und dass das sehr unterschiedlich ist und ich will das auch nicht bewerten. Aber bei manchen hat das dann irgendwie auch dazu geführt, dass sie gesagt haben, ich falle nicht um, stimmt was nicht mit mir oder was ist jetzt nicht? Und ich meine, eigentlich kann ja jeder umfallen, dann steht ja meistens jemand dann dahinter, wenn man in den richtigen Kreisen ist, das ist gut organisiert. Und ich war dann irgendwie auch so, ich mache das nicht. Und aber warum denn nicht? Stimmt was nicht mit mir? Ich bin doch auch ernsthaft, ich hätte das auch gerne. Gott, ich will doch eigentlich alles von dem, was du hast. Und wenn das jetzt gerade mit dazugehört, warum denn dann ich nicht? Und dann gehe ich mal auch einfach dahin, lass mal für mich beten, wo Leute sind, die immer, wenn die beten, oder also, dann fallen auch Leute um, dann mal gucken und dann, nix, hinter mir steht einer und auch die Hand kommt immer näher und jetzt bin ich auch eigentlich ein talentierter Limbo-Tänzer, dass ich halt auch so da stehen könnte, ohne nach hinten umfallen zu müssen. Ja, jetzt Spaß beiseite, aber ich dachte, aber ja Gott, ich will mich ja jetzt nicht selber irgendwie betuppen und auch nicht andere Leute. Aber wenn du das bringst oder wenn du mir das schenken möchtest, dann gerne. Mal jetzt gar keine Wertung auf diese Sache. Wenn das jetzt der eine oder andere empfunden hat, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, ich will mich da eher über mich selber lustig machen, über meine Unsicherheit. Manchmal, bin ich denn noch richtig? Bin ich Christ genug? Und ich glaube, wir sollten uns echt sicher sein. Wir sollten uns sicher sein. Und mancher Christ, das hat ja auch so eine Auswirkung, wenn ich mich sicher fühle auf meine Motivation, warum ich Dinge tue. Wenn ich Dinge tue, immer aus der Angst heraus, es könnte nicht reichen bei Gott. Also so eine angstbesetzte Motivation, ist selten gut. Die ist gut, wenn ich sage, wir waren jetzt mal im Zoo und ich glaube, es hätte eine Möglichkeit gegeben, ins Nashorngehege zu gehen. Und ich überlege, gehe ich da mal rein? Und dann denke, ich scheue die Konsequenzen und Angst, aus Angst motiviert, lasse ich das. Ist das doch okay? Und auch ein paar andere Dinge, wenn ich weiß, ach, jetzt so, steht gerade so auf der Kippe, so, ich habe mal wieder Lust, eine meiner Lieblingssünden zu tun. Und dann denke ich, ja, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, Gott, mehr vergib mir. Ja. Und dann, wenn dann vielleicht der Gedanke in mir aufkommt, Wolfgang, überleg doch mal, wenn du das jetzt tust, ein paar Stunden später kommt das schlechte Gewissen, dann bereust du das. Und vielleicht sagt der Herr auch noch, beichte mal. Und beichten kann ja so peinlich sein. Und dann überlege ich, ah, okay, ich lasse es. Manchmal ist das okay, aber grundsätzlich ist eine angstbesetzte Motivation ganz großer Murks, ganz, ganz schlecht und das macht krank. Wenn wir Dinge tun, weil wir doch Angst vor Gott haben, um immer irgendwie ihm gerecht zu werden und man nie weiß, wo man dran ist. Und ich kenne Leute, deren Glauben so tief von Angst durchsetzt ist, es nie dem Herrn gut genug, also dass er nie zufrieden ist. Das ist so schlimm. Denn ich glaube, wir können uns sicher sein. Gott hat kein Interesse daran, dass wir Angst vor ihm haben. Kein Interesse daran. Das ist nicht sein Plan. Ich habe ja auch Kinder. Ich habe auch gar kein Interesse daran, dass meine Kinder Angst vor mir haben. Ich finde das gut, wenn die auch mich respektieren. Wenn die mir auch zuhören. Ich höre denen ja auch zu. Aber ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass die Angst vor mir haben. Ganz im Gegenteil. Und Gott hat das auch nicht. Und diese innere Sicherheit, ja, die wünsche ich uns. Storch war vor 1,5 Jahren mal auf dem Dünenhof-Festival. Und als er wiederkam, hat er mir davon erzählt. Und er sagte, was ihn so beeindruckt hat, die Leute da, das ist auch so eine Lebensgemeinschaft, wo man auch Urlaub machen kann, wir machen so ein Festival. Er sagte, also Wolfgang, die waren alle total tiefenentspannt. Und ich dachte, ach, irgendwie fand ich dieses Wort so schön, tiefenentspannt. Leute, die eigentlich so mit sich im Reinen und mit Gott irgendwie so im Reinen sind. Trotz dem ganzen Chaos, trotz dem, was vielleicht auch mal schief geht, die sind tiefenentspannt. Und ich habe mir gedacht, oh, das hört sich gut an. Ich glaube, Gott will uns das geben. Obwohl um uns rum Chaos sein kann, jederzeit auch ausbrechen kann, dass wir innen drin tiefenentspannt sind. Nicht eine falsche Sicherheit. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, das wird schon, geht schon alles gut und alles wird super. Oder, ach, das könnte mir nie passieren, wenn so einer oder sowas sagt. Dann denke ich immer schon, die Bibel sagt, wer meine sicher zu stehen, der passe auf, dass er nicht falle. Aber in meiner Beziehung zu Gott sicher zu sein. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Prediger, der einen Hund hatte. Und der Hund, immer wenn er nach Hause kommt und sich auf seinen Hund freut, läuft der Hund winselnd weg und versteckt sich, weil er Angst hat. Und der Mann versucht, das Vertrauen des Hundes zu gewinnen. Durch Zeit, durch Liebe, durch Belohnung. Aber der Hund hat immer Angst. Und irgendwann platzte diesem Mann der Kragen, weil er auch einfach frustriert war und hat auch einfach mal seiner Wut da freien Lauf gelassen, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und gesagt, Mann, du blöder Hund, kannst du nicht einmal wie jeder andere Hund auf der Welt sich freuen, wenn das Herrchen nach Hause kommt, dann schwanzwedelnd, hechelnd ihn begrüßen und dich freuen und du haust immer nur ab und hast immer nur Schiss. Und dann hat er die Stimme Gottes gehört, ja, genau wie du manchmal bei mir. Kannst du nicht auch einfach mal dich freuen, dass du errettet bist, dass wir im Reinen sind, dass du gerettet bist, dass zwischen uns alles gut ist, dass du erlöst bist, dass bei allem Chaos und auch bei allem Versagen und bei aller Sünde und dass du gerettet bist, dass dein Bürgerrecht im Himmel in trockenen Tüchern ist und dass du meine Liebe hast und dass ich dir meinen Frieden gebe, dass das sicher ist. Ja, das ist das, was ich euch predigen wollte. Und wollte es gerne noch mit einer letzten Bibelstelle tun. Eine Geschichte, die ich euch mal vorlesen wollte, eine kurze Geschichte, die das auch nochmal deutlich macht, dass ich glaube, dass Gott in uns was reingelegt hat, was uns bis in den Himmel schaffen wird. Dass wir da sicher sind, auch wenn mal die Dinge um uns herum wegbrechen, dass er das bewahren wird. Ich hoffe, es wird deutlich, der Zusammenhang. Eine liebe, fromme, alte Dame verlor langsam ihr Gedächtnis. Einzelheiten begannen zu verschwimmen. Einst vertraute Namen fielen ihr nicht mehr ein. Und schließlich erkannte sie nicht mehr die Gesichter ihrer Lieben. Ihr ganzes Leben hindurch aber hatte diese Frau sich aus dem Wort Gottes genährt und erfreut. und viele Stellen aus ihrer zerlesenen Bibel auswendig gelernt. Ihre Lieblingsstelle war immer 2. Timotheus 1, Vers 12 gewesen. Denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Ich lese es nochmal. Denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Am Ende war sie schließlich bettlägerig und wurde in einem Pflegeheim untergebracht. Wenn ihre Familie sie besuchte, sagte sie immer noch gelegentlich Bibelstellen auf. Vor allem 2. Timotheus 1, Vers 12. Aber im Laufe der Zeit entglitten ihr sogar Teile dieses geliebten Verses. Ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe, sagte sie etwa. Oder ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Ihre Stimme wurde immer schwächer und der Vers wurde immer kürzer. Zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Als sie schließlich im Sterben lag, war ihre Stimme so leise, dass ihre Angehörigen sich vorbeugen mussten, um ihre wenigen geflüsterten Worte zu verstehen. Am Ende war nur noch ein Wort von dem Bibelvers übrig geblieben. Er. Während sie vor die Himmelspforte trat, flüsterte sie wieder und wieder: Er, er, er. Das war alles. Und es war alles, worauf es ankam. Sie konnte sich nicht mehr an den Vers erinnern. Aber bei dem Wort, das ihr im Gedächtnis geblieben war, handelte es sich um das bei weitem wichtigste Wort der ganzen Bibel. Sie klammerte sich an dieses eine Wort, welche der eigentliche Mittelpunkt von Gottes Wort ist. Er. Das würde ich gerne in eure Herzen tätowieren. Eine innere Sicherheit bei Gott zu haben. Die äußere Sicherheit gibt's nicht. Gibt's nicht. Und auch wenn wir in Deutschland leben, wo vieles noch super stabil läuft, was ich ganz große Klasse finde, gut finde, auf jeden Fall. Aber kann das ja auch bei uns kippen. Und dann, wenn Dinge mal wegbrechen, dann ist das, was übrig bleibt, diese innere Sicherheit. Ich möchte jetzt gerne ein Lied euch noch vorspielen.